Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres W2-Podcasts, heute wieder auf Deutsch. Hallo Alfred.
Hallo Rosa.
Heute sprechen wir über eine besondere Person, jemand, der uns auch wichtig ist, und zwar ist das Carlos Castaneda.
Ja, wir haben ja schon oft über Gurdjieff, da haben wir über Gurdjieff nicht so oft geredet, aber wir erwähnen ihn oft und auch in unseren schriftlichen Sachen oder über die Tradition. Eine weitere Person in diesem Zusammenhang ist Carlos Castaneda. Wer ist nun Carlos Castaneda? Eigentlich war er ja ein amerikanischer Anthropologe, der in seiner Studienzeit mit einem mexikanischen Schamanen oder Indianer zusammenkam und dann mehr oder weniger in dessen Welt hineingezogen und dort unterrichtet wurde und da mit einer sehr alten Tradition in Kontakt gekommen ist und eigentlich mehr oder weniger, man könnte was sagen, von dieser Tradition aufgesogen worden ist. Er ist wie Gurdjieff eine Person, über die alle möglichen Geschichten erzählt werden, weil er genauso wie Gurdjieff sagte nichts über seine Hintergründe, Castaneda sagte sehr viel über seine Hintergründe, nur es war für viele Menschen so unglaubwürdig, dass sie es gar nicht für möglich gehalten haben. Ich selber habe mich eigentlich fast Zeit meines Lebens, also mit ihm beschäftigt, war für mich sehr prägend, so wie die Kampfkunst und die Tradition, die hinter Gurdjieff steht, eigentlich seit den 70er Jahren auch Carlos Castaneda.
Und was war seine Lehre?
Man könnte nicht sagen, was war seine Lehre. Es ist, man könnte sagen, was die Tradition, der Gurdjieff angehörte oder unter der wir auch wir unser Wetjuring-Chong sehen. Carlos Castaneda ist eine Ausformung desselben Hintergrundes in ganz anderen kulturellen Raum, natürlich in Amerika und in Mexiko. Und der gleiche Hintergrund wurde dort unter ganz anderen kulturellen Gegebenheiten in ganz anderer Form ausgearbeitet, beschreibt aber haargenau das Gleiche. Und das ist eben hochinteressant. Mhm. Auch dort gibt es eine Arbeit für das Bewegungszentrum, welche zur Zeit angepasst wurde. Er nannte es in der Moderne Branded Encyclopedy, hat aber erst in den letzten Jahren seines Lebens öffentlich in Seminaren zu unterrichten begonnen mit seinen Hauptgefährten oder Schülerinnen. Genauso Erwin Gurdjieff, sehr, sehr aus dem Unbekannten kam und das, was er gesagt hatte, eigentlich keine Vorgeschichte hatte in der Kultur, in der offiziellen Kultur. Castaneda war von Ende der 60er Jahre bis Anfang der 90er Jahre praktisch ein Mythos. Es gab nur seine Bücher, es wurde spekuliert, ist da eine Person dahinter, ist da keine Person dahinter, ist das ein Romanschreiber, dieses gab eigentlich überhaupt nichts. Anfang der 90er Jahre hat er dann plötzlich an die Öffentlichkeit zu treten begonnen und eine Bewegungslehre, die er den Celluliti nannte, zu unterrichten begonnen. In Los Angeles und dann in Seminaren weltweit überall. Er war auch, also er selber war nicht in Deutschland, aber Donna Florinda und die Taisha Abela waren in Deutschland, in Berlin und dann auch noch in München Ende der 90er Jahre.
Die hast du auch selber kennengelernt. Und gibt es Parallelen, also gut, zu anderen Lehren und Kulturen, das hast du gerade schon angesprochen. Und
da müssten wir zuerst mal ein bisschen seine Begrifflichkeit beschreiben. In seiner Tradition wird von sogenannten Donal geredet und Donal wird dort auch als erste Aufmerksamkeit bezeichnet, eine Parallele zur Tradition. Was versteht man unter Donal? Unter Donal könnte man sich all das vorstellen, was wir wahrnehmen, was unsere Welt ausmacht. Er hat es sehr schön so beschrieben, stellt man sich mal vor, da steht ein Tisch und auf dem Tisch stehen viele Dinge herum. Der Tisch ist unsere Welt und alles, was herumsteht, ist die Begrifflichkeit dieser Welt, alles, was wir wahrnehmen. Das, wo der Tisch steht und wo sich der Tisch drinnen befindet, ist das, was wir alles nicht wahrnehmen. Das ist nicht das Donau. Es ist die Insel im unermesslichen Meer des Bewusstseins. Das, was wir nicht wahrnehmen, wird in dieser Tradition als Narwal bezeichnet. Das wird auch als zweite Aufmerksamkeit bezeichnet. Das ist auch das, was wir nicht wahrnehmen. Darüber hinaus, aber wahrnehmen könnten. Darüber hinaus wird ein Bereich beschrieben, die dritte Aufmerksamkeit, das Unerkennbare für den Menschen, wo der Mensch, selbst wenn er seine vollen Potenziale ausnützen würde, er könnte es nicht wahrnehmen, weil es seine Kapazität übersteigt. Dann hat er einige an sogenannten Werkzeugen beschrieben, mit denen man sich jetzt das Donal erweitern kann, von der ersten in die zweite Aufmerksamkeit. Das Träumen. Träume nicht in dem Sinn von Nachtträumen, sondern heute gibt es ein modernes Wort dafür, ein bisschen lunares Träumen oder so. Also die Aufmerksamkeit über den Bereich des normalen Bewusstseins hinaus zu erweitern. Eine der Übungen ist natürlich, dass man versucht, in den normalen Nachtträumen Kontrolle reinzubekommen. Dass man also die Aufmerksamkeit, mit der wir durch die Welt gehen, schaffen, in der Nacht beim Träumen in unsere Träume hineinzurichten und dadurch die Träume steuerbar machen. Das ist eine schwierige Übung, an der man arbeiten kann und vielleicht gewisse Menschen auch sollten, aber darüber können wir ein anderes Mal reden.
Mhm.
Das nächste ist, was er als die Kunst des Bärschens bezeichnete. Man könnte sagen, das Studium des menschlichen Verhaltens. Wir reden in Bezug auf Spirschen gern von den Konditionierungen, von den Verhaltensmustern und all diesen Dingen. Das fällt alles unter die Kunst des Spirschens. Da, wenn man uns die Kultur anschaut, aus der diese Lehre kommt, die mexikanische Kultur, natürlich eine Kriegerkultur, eine Jägerkultur und natürlich da Vokabeln eingeflossen sind, wie wir sie ein bisschen aus der Jagd kennen, eine Beute an Birschen oder so, das sich anschleichen. Um sich anzuschleichen, muss man auch das Verhalten von etwas studieren, sonst kann man sich nicht anschleichen. Aber ein Begriff, der eigentlich sehr bildlich und sehr wirksam ist.
Mhm.
In unserer Tradition würde man sagen, also das Verhalten der Menschen zu studieren und zu durchschauen, ihre Konditionierungen zu erkennen. Und aus dem Grund wären sie natürlich in letzter Konsequenz durchschaubar, im schlechten Sinn auch steuerbar. Ein weiteres Wort: kontrollierte Torheit. Kontrollierte Torheit ist so, es kommt ein Begriff noch ins Spiel, das, was Sie als Absicht umschreiben. Unter Absicht umschreiben Sie circa das, um das aus einer anderen Kultur zu nehmen. Wir haben dafür kein abstraktes Wort. Das ist das Tao in der asiatischen Kultur. Wir haben kein abstraktes Wort. Bei uns würde man sofort von Gott oder so sprechen. Ist aber im Prinzip nicht das gemeint, aber wir haben eigentlich für das Tao oder für die Absicht kein wirkliches Wort.
Mhm.
In dem Christentum könnte man es als den Heiligen Geist bezeichnen, aber da ist wieder dieses christliche Moment drinnen, das dort nicht mit drinnen ist.
Mhm.
Und in dem Sinn, wenn wir also uns in der Welt verhalten und die Absicht, also dass Tao für uns nicht erkennbar ist, dann sollten wir kontrollierte Torheit betreiben. Obwohl wir gar nicht wissen, wieso wir es tun, wieso, was der Hintergrund unseres Tun ist, sollten wir so tun, als wäre es das Wichtigste und volle Intensität reinstecken. Bis wir Absicht, also Tao, zu erkennen beginnen, dann beginnt man zu birschen. Was ist noch so ein Begriff aus Castaneda?
Montagepunkt.
Der Montagepunkt. Montagepunkt, ein genialer Begriff. Also man könnte so sagen, die Zustände, in denen wir sind, nur besser beschrieben, weil Zustand ist ein statisches Vokabel, was immer so, ich bin im Zustand, das ist so als, ein bisschen, als wäre man ein Ding. Im Begriff Montagepunkt ist ein dynamisches Moment mit drinnen. Bewusstsein ist also etwas, das montiert wird, also montiert in dem Sinn, es ist also, wir nehmen das wahr, was wir wahrnehmen, weil unser Geist, unser Bewusstsein an einem bestimmten Punkt diese Wahrnehmung zusammenmontiert. Beginnt man diesen Punkt zu verschieben im Bewusstsein, beginnt sich alles zu verändern. Es beginnt also die Sache in Bezug auf unsere Beschreibung, wie wir sie in unserer Welt geben, uns auf den Kopf zu stellen. Wir denken, wir definieren uns dadurch, wo wir sind, was wir kennen, was wir betrachten, das stellt es auf den Kopf. Wir betrachten Dinge so, wie sie sind und erkennen sie so, wie sie sind, weil unser Bewusstsein im großen Meer des allgemeinen Bewusstseins genau diesen Punkt einnimmt. Und verändert man den Punkt, verändert man die Wahrnehmung. Also in dieser Beschreibung könnte man sagen, wir verändern uns, weil wir unseren Montagepunkt verschieben. Nichts sind wir wirklich, alles sind wir, weil wir gerade in diesem Moment dort sind, wo wir sind. Beginnen wir das zu verändern, beginnt sich alles zu verändern. Und in Wirklichkeit, was wir wirklich sind, ist nur das, was sich verändert. Und nicht etwas, was wir uns einzureden beginnen, dass wir sind.
Und sein Lehrer, Don Juan, das war eine reale Person, kein Mythos.
Viele, viele streiten da drum herum, was das war, ob es sich das alles ausgedacht hat. Aus meiner Sicht wäre es ein Mythos, wäre es absolut genial, was er sich dann ausgedacht hat. Natürlich ist es nicht genau die Person, die er beschreibt, aber da ist eine Lehre und eine Person natürlich im Hintergrund gewesen, der er den Namen Don Juan gegeben hat.
Und warum erwähnt die WTO Leute wie Carlos Castaneda, Gurdjieff und so weiter?
Der Tradition von Gurdjieff fühlen wir uns letzter Konsequenz direkt verbunden, der von Castaneda fühlen wir uns indirekt verbunden. Da kommen wir zu den großen Traditionen. Man könnte drei große Traditionen beschreiben, die bis ins Ende des 20. Jahrhunderts hineingereicht haben. Das wäre der Daoismus, das wäre der Sufismus und das wäre der Navalismus. Der Navalismus ist diese Tradition von Carlos Castaneda. Er selbst bezeichnet sich als den goldenen Abschluss, der ist versiegelt, hat sich als den letzten dieser Phase seiner Tradition betrachtet, weil alles neu beginnt, weil die Zeit sich total zu verändern beginnt. Genauso die traditionellen Sufi-Lehrer, was es gesehen haben, sie haben sich in der letzten Generation als einen Abschluss der alten Tradition gesehen, da alles neu beginnt. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für den Daoismus, nur schon ein paar Jahrzehnte früher. All diese alte Traditionen haben in der Weise, in der sie gewirkt haben, bis ins Ende des 20. Jahrhunderts gewirkt. Und jetzt beginnt sich der Hintergrund neu zu beschreiben, dass sich alles in der Menschheitsgeschichte zu ändern beginnt. Das, was beschrieben wird, ändert sich nicht. Nur die Beschreibung und wie man diese Sachen randet, beginnen sich alle zu verändern.
Und er hat eigentlich auch die drei Zentren geschult.
Eigentlich, ne? Genauso, ja. Genau. Eigentlich genauso. Sie haben eine Art von Gruppe gebildet, sie haben die Gemeinschaft, sie haben das Gefühlszentrum geschult, sie haben ein extremes Bewegungszentrum geschult mit ihren Tensegrity oder wie es früher geheißen, die magischen Bewegungen. Interessant. Gurdjieff nannte seine Tänze, die magischen Tänze.
Sacred Dances oder Sacred Movements.
Die ursprüngliche Bezeichnung der Qigong-Bewegungen im alten China, aus dem alten Chinesisch übersetzt, waren es auch magische Bewegungen. Also damit ist gemeint natürlich nicht das, was wir heute unter Magie verstehen, weil Magie ist zu so einem Begriff geworden wie in Asien Tao, das reicht von bis. Unter magisch ist verstanden worden, dass die Prinzipien und Ursprünge dieser Künste nicht in der ersten Aufmerksamkeit geformt wurden, sondern in der zweiten, also etwas, was die erste Aufmerksamkeit übersteigt. Und deshalb ist das Wort magisch in all diesen verschiedenen Kulturen drinnen. Damit sind nicht irgendwelche Tricks gemeint oder irgendwelche abstrusen Rituale, sondern dieses Moment, dass sie in einem Bewusstsein die Grundlagen geschaffen worden, dass das Bewusstsein des normalen, durchschnittlichen Menschen übersteigt, was man dann als zweite Aufmerksamkeit bezeichnet. Etwas, was die erste Aufmerksamkeit übersteigt, also in der zweiten liegt und von dort in die erste hineingeholt wurde.
Und sie hatten die Vokabeln Hexen und Magier oder Krieger.
Krieger, Hexen, Magier, diese Begriffliche gab es aber auch hier, aber natürlich hier in Europa oder in Asien in einer anderen Weise, hier in Europa, sie durch Christianisierung extrem verzerrt worden sind.
Da ist wieder, so ein bisschen so negatives Moment.
Und da ist wieder alles Mögliche drinnen. Und dann kommt es dazu, dass Menschen diese Verzerrung dann auch noch zu leben beginnen, weil sie dem in der Richtung, in der Begriffe verzerrt werden, entsprechen wollen.
Ja, spannend. Ja.
Ja, über Carlos Castaneda könnte man viele, viele Podcasts machen. Wir werden sicher noch hin und wieder über ihn reden, weil es ist natürlich, um etwas zu hinterfragen, um etwas mal aus einer ganz anderen Perspektive anzusehen, kann man das nur empfehlen, ja.
Dann vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank, lieber Zuhörer, fürs Zuhören.
Okay,
bis bald.
Dann tschüss, bis bald.